Wir befinden uns im 7. Jahrhundert nach Christus. Ein junger irischer Mönch will Buße tun und beginnt eine Wanderung durch ganz Europa, um die Menschen zum Christentum zu bekehren. Eine junge Frau aus gutem Hause, Pelagia, verlässt ihre Heimatstadt Karthago, um der drohenden arabischen Eroberung nicht zum Opfer zu fallen. Ihr Weg führt sie am Ende zusammen nach Konstantinopel. Dort kämpfen Christen und Muslime in einer entscheidenden Schlacht um die Macht. Dies ist der historische Stoff, aus dem Frank Stefan Becker seinen Roman »Sie kamen bis Konstantinopel« geschrieben hat. Herr Becker, als der junge irische Mönch seinen Bußweg begann, war er naiv und unerfahren und glaubte daran, dass alles in der Bibel wortwörtlich zu nehmen ist. Wie hat ihn seine Reise durch Europa verändert?
Ja, er lernt dazu, er lernt es durch die Konfrontation mit anderen Menschen, mit Situationen, wo er merkt, dass es nicht so einfach ist, zu sagen, du darfst nicht lügen. Was sagt er einer todkranken Frau, der eigentlich die Botschaft hier in Köln überbringen soll, dass ihr Sohn, ein Novize, ertrunken ist? Er schafft es zum Beispiel nicht und er macht sich später Vorwürfe und merkt plötzlich, dass seine etwas arrogante Haltung, du darfst nicht lügen, unbedingt ihn in einen Gewissenskonflikt gestürzt hat und ihn zu einer Handlung veranlasst hat, die er eigentlich nicht wollte.
Sein Bußweg ist, Heiden zu bekehren. Welche Rolle spielte denn das Christentum im Frankenland oder in Köln?
Also man weiß über das 7. Jahrhundert nicht so viel Bescheid. Formell war die Region sicher christlich, aber inwiefern das Christentum die Seelen und die Handlungsweise der Menschen bestimmt hat, ist eine andere Sache. Und wenn man hier an die Merowingerzeit denkt, dann kann man da doch sehr berechtigte Zweifel anmelden, ob die Botschaft des Christentums wirklich bei den Mächtigen Fuß gefasst hat.
Ich gehe jetzt mal eher in Richtung Fußvolk. Es ist ja ganz spannend, dass dieser junge Mönch einfach mal so rüber kann zum Bischof in einer Stadt. Also diese großen Hierarchieebenen gab es offensichtlich damals noch nicht.
Nein, das war alles sehr viel ursprünglicher. Ein wandernder Mönch aus Irland war natürlich auch etwas Besonderes, das darf man nicht vergessen. Und er hat meistens dann auch Botschaften mitgebracht. Er kommt ja aus Irland über Britannien, das damals gerade auch christlich geworden war. Und er kommt dann nach Köln, was ja damals eine der ganz wichtigen Städte im Frankenreich war. Und er nimmt dann weiter wiederum Briefe mit an den Bischof in Regensburg.
Es ist alles viel dichter, sehr viel ursprünglicher. Es ist auch eine Zeit, wie wir lernen, wo zwar Bischöfe oder Mönche nicht heiraten dürfen, aber für Priester gilt das da noch nicht.
Nein, Priester durften heiraten. Das ist ja auch erst in der katholischen Kirche im 11. Jahrhundert, also das Zölibat, festgeschrieben worden. Es ist damals ziemlich viel diskutiert worden und man hat dann gesagt, ein Priester ja, ein Bischof eher nicht.
Pelagia, wir haben sie anfangs erwähnt, die junge Frau aus Karthago, als Christin aufgezogen oder aufgewachsen, sollte nach Rom reisen, um in Sicherheit zu kommen, aber auch natürlich, um ein gutes Leben zu führen, weil die finanziellen Verhältnisse ihrer Eltern waren nicht mehr so gut, wie sie, die verwöhnte Frau, es sich wünschte und wie die Eltern es für sie wollten. Sie erlebt ein furchtbares Rom. Wie sah es aus früher?
Man kann das relativ gut aus den Predigten, aus den vielen Briefen von Papst Gregor dem Großen erschließen, der um 600 nach Christus ja noch geschrieben hat. Es war eine Stadt, in der im Wesentlichen die ganzen antiken Bauten noch standen. Sie waren aber verfallen, sie waren zum Teil ihrer Funktion beraubt, wie die Thermen oder manche Tempel. Aber das Christentum hatte noch nicht so wirklich von der Stadt Besitz ergriffen wie später. Der erste heidnische Tempel, der in eine Kirche umgewandelt wurde, war das Pantheon und das war Anfang des 7. Jahrhunderts erst.
Die Pest wütete in Rom, die Langobarden, die Barbaren haben die Stadt auch verwüstet. Es war im Grunde so eine Asylantenstadt, wenn man so will, denn wer konnte, hat den Weg nach Konstantinopel gefunden. Ja, sagen wir mal, dem Fluchtmachtpunkt, des Restpunkt, wenn man so will, des Römischen Reiches. Was ganz erstaunlich ist, dass die junge Frau, die ja sagt, ich will einen reichen Senator heiraten und dann beim Kaiser, dem römischen Kaiser, irgendwie ein reiches, gutes Leben führen muss, ja erkennen, das funktioniert alles nicht so, wie sie es gedacht hat. Sie ist auch nicht so die klassische Christin, die wie zum Beispiel der junge Mönch alles wörtlich nimmt. Sie hat sowas wie den Wunsch eines aufgeklärten Christentums. Ja, sie muss aber auch viel lernen.
Sie muss lernen, dass diese ursprüngliche Idee, also ich mache den Aufstieg, indem ich mir einen reichen Mann am Kaiserhof suche, so nicht funktioniert. Nicht nur, weil der Kaiser, der oströmisch-byzantinische, der nochmal nach Rom kommt, dort für 12 Tage regiert, im Jahre 663 und dann nach Sizilien weiterzieht, dort in Barth erschlagen wird, sondern auch, weil eben das Schicksal sie mit vielen anderen Problemen konfrontiert. Sie wird ja dann von Sizilien aus bei einem arabischen Überfall, der historisch ist, verschleppt.
Die Sarazenen.
Die Sarazenen. Ja, man hat damals immer die Sarazenen gesagt. Das war eine spätantike Bezeichnung. Man hat den Begriff Muslime in der christlichen Welt nicht verwendet. Man hat von Hagarenern gesprochen.
Hagarenern? Warum?
Nach Hagar, der Magd von Abraham, die also dann den Stammvater der Araber geboren hat.
Da kommt jetzt Daud, der Hirtenjunge, ins Spiel. Er wurde auch verschleppt und macht Karriere. Mehr dazu gleich.